Bisschen Nirvana.
Folge 6 des Ein bisschen Nirvana Podcast. Das ist der zweite Teil zum Rad des Lebens, in dem wir uns die 12 Glieder des abhängigen Entstehens anschauen wollen und herausfinden wollen, wo denn der Ursprung des Leidens innerhalb des Rades herkommt. Viel Spaß dabei! In der zweiten Folge über das Rad des Lebens möchten wir uns heute über die 12 Glieder, die ganz außen am Rad sind, beschäftigen. Freddy wird mit mir gleich diskutieren, beziehungsweise uns auch allen etwas erklären über die Metaphern, die in diesen Teilen drin stecken, beziehungsweise auch klare Aussagen, die sie vielleicht präsentieren, über das Leid und über diesen Kreislauf des Lebens. Davor würde ich aber ganz gerne, Freddy, nochmal zusammengefasst haben, ganz kurz, worüber wir letzte Woche gesprochen haben und welche Aspekte des Rad des Lebens wir schon hinter uns gebracht haben. Möchtest du das nochmal zusammenfassen?
Klar, gerne. Wir haben das Rad ja auch online gestellt in der letzten Folge und werden das auch jetzt für die, haben wir es auch nochmal verlinkt. Das heißt, wer da nochmal drauf gucken möchte, kann das gern tun. Wir haben ganz in der Mitte angefangen gehabt. In diesem kleinen, auf unserem Bild ist es ein bräunlicher Hintergrund mit drei Tieren drauf. Wie hieß das nochmal in einem Rad dann?
Narbe.
Die Narbe. Perfekt. Ja, ich fahre zwar Fahrrad, aber ich kann es nicht. dort haben wir drei Tiere. Das sind das Schwein, und aus dem Maul des Schweines kam der Hahn und die Schlange. Das stand für die drei sogenannten Wurzelverblendungen oder Wurzelgifte. Also die Unwissenheit des Schweins bringt die Anhaftung, den Hahn und die Abneigung, die Schlange hervor, und alle anderen Geistesgifte entstehen dann aus diesen dreien und damit eben auch unsere Handlungen und alles Weitere, was die dann bewirken. Ja. Und dann haben wir den Narbenkranz, das habe ich mir gemerkt. Drumherum, das ist dieses Schwarz-Weiße. Dort haben wir einmal die weiße Seite, das Schwarz und Weiß kann sich auch ein bisschen aufs Karma beziehen. Wir haben diese Bezeichnung schwarzes Karma, weißes Karma. Weißes Karma oder gutes Karma, sage ich es jetzt mal, ist das, was uns hochführt. Das ist die weiße Seite mit diesem Weg aus Wolken, auf dem dort Menschen hinaufsteigen und dann irgendwann eben die schwarze Seite, die uns dann wieder herabführt, wo wir diese Menschen dort haben, die von dämonischen Höllenwächtern, wie auch immer wir sie nennen möchten, hinabgetrieben werden. Und das symbolisiert eben den Aufstieg und Abstieg in Samsara, im Kreislauf der Wiedergeburten, wo sich hoch und niedrig immer wieder abwechseln. Ne? Wir haben über Samsara betrachtet hohe Wiedergeburten, wir haben niedrigere Wiedergeburten, was sich immer auf den Glücksgehalt dieser Wiedergeburt bezieht, also wie viel Glück erfahre ich dort. Ja, das heißt nicht, dass sie besser ist oder geeigneter ist oder was auch immer zwingen, sondern einfach nur, dass wir mehr Glück erfahren oder mehr Leid erfahren. Und natürlich auch in einem Leben. Ne? Also das müssen wir jetzt nicht nur auf Samsara sehen, wir können auch in einem Leben. Da gibt es Zeiten, da geht es uns besser, da gibt es Zeiten, da gibt es uns schlechter. Ja. Das steckt alles hier mit drin. Und dann haben wir darum diese sechs Segmente, die also da sehr farbenfroh dargestellt sind. Das sind, wenn wir ganz oben einmal schauen, der Bereich der Devas oder Götter oder Glückswesen. Links davon haben wir den Bereich der Asuras, manchmal auch als Halbgötter bezeichnet, die sich oft ja im Clinch liegen mit den Göttern oder mit einigen dieser Götterbereichen, die sie sehen können und sehen, dass dort mehr Glück herrscht und die sehr viel Eifersucht entwickeln. Und rechts, wenn wir drauf schauen, rechts vom Götterbereich dann der menschliche Bereich, also unser Bereich, diese drei gelten als höhere Bereiche in dem Kontext. Es gibt auch andere Unterteilungen, aber hier sind das die drei höheren Bereiche. Und dann haben wir unterhalb des menschlichen Bereichs den Preta-Bereich oder Hungergeister-Bereich, der eben von einer ganz starken Entbehrung geprägt ist. Unter dem Asura-Bereich, also links den Tierbereich, den wir uns ja teilen, oder unseren Bereich teilen wir uns mit den Tieren. Wir sind aus buddhistischer Sicht zwar keine Tiere, aber wir können die Tiere wahrnehmen, sie können uns wahrnehmen, wir können auch mit ihnen interagieren, was wir mit den anderen Bereichen nicht so können im Normalfall. Und ganz unten dann der Höllenbereich, der ja nicht nur ein Bereich ist, sondern so ein Oberbegriff für acht heiße, acht kalte Höllen, dann haben wir noch vier Nebenhöllen und auch noch ein paar verstreute Höllen, also mindestens mal 21 solcher Höllenarten.
Ja.
Genau. Und das war so grob gesagt das, was wir besprochen hatten beim letzten Mal. Wir hatten dort auch ein bisschen den Bogen gespannt, ne, zur ersten Wahrheit, der Wahrheit des Leidens, also das, was wir in diesen Bereichen erfahren, und zur zweiten Wahrheit, der Ursachen des Leidens, ganz in der Mitte, in der Narbe dieses Rades, die Geistesgifte, die uns
ja.
Karma ausführen lassen, ansammeln lassen, was uns dann wiederum
leidet. Ich glaube, wir haben gesagt, der Motor des Ganzen.
Der stimmt, der Motor, genau, das war ein super Beispiel, genau, der Motor des Ganzen.
Du hast jetzt nochmal die edlen Wahrheiten angesprochen. Für mich erstmal auf den ersten Blick war schwer zu erkennen, wo denn hier irgendwelche Anekdoten oder irgendwelche Möglichkeiten sind, das Leid zu beenden, bis ich verstanden habe, das Rad des Samsara wird mir erstmal gar nichts über die Leidauflösung sagen, weil es hier nur darum geht, zu beschreiben, ne, die ersten beiden edlen Wahrheiten. Es gibt Leiden und das ist der Grund fürs Leiden.
Genau.
Und du hast jetzt schon gesagt, dieser Motor, die Radnarbe in der Mitte mit den drei Geistesgiften sind die Ursachen des Leidens. Also wir sind dann hier in der zweiten edlen Wahrheit. Wir wollen uns heute ja diese zwölf Glieder des abhängigen Entstehens ganz am Rand des Rades anschauen.
Ja.
Liege ich richtig, dass auch diese zwölf Glieder innerhalb der zweiten edlen Wahrheit liegen?
Ja, ich denke, sie sind, glaube ich, beides so ein Stück weit. Ja, wir werden das sehen, wenn wir sie durchsprechen. Wir haben da sowohl Leitkomponenten, aber wir haben eben auch den Prozess drin, wie eigentlich aus Karma Leid entsteht und wie Karma entsteht. Ja, was wiederum ja aus, das wissen wir ja schon, aus der Unwissenheit kommt. Das haben wir dort alles mit drin. Also letztendlich sind sie mehr als die zweite Wahrheit, sind auch noch die erste Wahrheit.
Ja.
Und wenn wir das dann weiterdenken, ist da letztendlich auch noch die dritte Wahrheit mit drin, wie ich es beenden kann. Ja, und
oder dass ich es erstmal beenden
kann. Dass ich es überhaupt erstmal beenden kann, genau. Und aber ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall auch die zweite Wahrheit.
Ja, ja. Gut, wenn du immer erkennen kannst, woran es liegt, dass ich leide, hast du immer auch schon die Möglichkeit geschaffen, dass es auflösbar ist, weil du merkst, es ist etwas Bedingtes. Und deswegen sind wir auch bei diesen zwölf Gliedern des abhängigen Entstehens. Das heißt, es gibt eine gewisse Abhängigkeit. Das bedeutet, aber wir sind ja immer beim englischen Wort Impermanence. Es gibt etwas, was es auflösen kann. Es ist alles bedingt. Und über die Bedingungen werden wir ja heute auf jeden Fall ausgiebig sprechen.
Ausgiebig, genau.
Okay, ich würde sagen, wir legen los.
Gerne.
Hast du denn ganz klassisch ein Bild, womit wir anfangen sollen?
Genau, also ganz klassisch würden wir anfangen mit dem Bild, wenn wir drauf schauen, oben rechts, also unter dem...
das, wo die beiden Finger drauf liegen?
Nein, da drüber, also beim linken Schneidezahn sozusagen. Ja, also von uns aus gesehen, wenn wir drauf gucken, der rechte, aber von dem... Monster ausgesehen, der linke Reißzahn, Entschuldigung.
Ja.
Das ist eine Person, die sich so mit einem Stock und so ein bisschen tastend dadurch die Gegend bewegt in diesem Bild.
Ist diese Person blind?
Diese Person ist blind, genau. Und diese Blindheit steht für die Unwissenheit. Also auch dort, alles kommt aus der Unwissenheit. Dieses Glied nennt sich dann auch Unwissenheit.
Ah, ja. Und schon sind wir eigentlich doch bei der vierten edlen Wahrheit, oder?
Weil und schon sind wir da.
Achtfachen Pfad, haben wir auch gesagt.
Ja.
Eigentlich so das eine Schlüsselerlebnis, was wir benötigen, ist das Auflösen der Unwissenheit beziehungsweise die rechte Erkenntnis.
Genau, das wäre dann.
Genau. Also könnten wir sagen, gut, wenn ich nicht mehr blind bin und endlich die Sehkraft zurückbekomme, im Sinne von, ich kann die Illusion auflösen, dann wäre ich schon befreit?
Ich wäre zumindest mal... Ja, ich hätte zumindest mal einen großen Schritt dahin gemacht. Ob ich jetzt direkt gleich komplett befreit bin, lasse ich mal so erstmal noch dahingestellt. Aber ich werde zumindest von dem größten Teil des Leidens frei
sein. Ja. Du hast jetzt mit diesem Bild angefangen, weil es so die absolute Grundlage dafür ist, Leid erfahren zu können.
Dadurch, genau.
Das ist die Hauptbedingung
von allem, was jetzt folgt. Die Bedingung, aus dem sich alles andere ergibt. Und wir werden ja eventuell auch zwei... Arten uns anschauen, wie diese Glieder abgespielt werden können. Wir fangen immer an mit der Unwissenheit. Alles in Samsara, alles Leid kommt aus der Unwissenheit.
Kannst Kannst du kurz beschreiben, worin diese Unwissenheit konkret liegt?
Ja, also die Unwissenheit ist ein Nicht-Erkennen, und darum haben wir hier diese Blindheit, ja, ein Nicht-Erkennen der wahren Natur der Dinge, ja, also der wahren Natur der Welt, der wahren Natur der Existenz, welches wir dann als Selbstlosigkeit oder als Leerheit bezeichnen. Also dieser Grundgedanke oder dieser, es ist ja kein eigener Gedanke, aber dieser Grundtendenz unseres Geistes, allem etwas zuzuschreiben.
Ja.
Ja, dass ich eben,
Und gerade uns selbst, ne? Also der Aufbau des Egos steckt ja
genau,
darin
das
drin.
ist genau
Ja.
das. Also das ist zumindest in den Mahayana-Philosophien ist die Unwissenheit und der Glauben an ein Ego nicht das Gleiche.
Ja.
In den Hinayana-Philosophien ist es das Gleiche.
Ah, okay, spannend.
Also das Mahayana macht da nochmal so einen Zwischenschritt,
Ja.
aber dort ist es halt auch dann das Erste, was aus der Unwissenheit entsteht, ist halt der Glaube ans Ego. Ja? Also es ist einfach nur kausal dargestellt. Am Ende kommt es aufs Gleiche hinaus. Die Unwissenheit führt dazu, dass wir das Ego aufbauen und dass wir allem anderen auch etwas zuschreiben. Also dass eben wir, wenn wir ein Problem auf der Arbeit haben, sage ich mal, dass wir es dann mit einem Feind oder einem unfreundlichen Menschen zu tun haben. Dass der vielleicht seine Gründe hatte dafür, die gar nichts mit uns zu tun haben, das ist uns in dem Fall dann egal. Oder wenn uns jemand etwas Nettes zuteil werden lässt oder uns was Gutes tut, dann ist der grundsätzlich mal ein Freund oder jemand, der uns freundlich gesinnt ist. Also diese Einteilung kommt allein schon daher. Wir geben alles in eine Kategorie und dann handeln wir auch daraus. Wie wir das in den 12 Gliedern jetzt auch noch sehen werden. Also diese Kategorien kommen auch dort wieder fordern.
Im Buddhismus ist ja immer vieles anders als das, was ich aus der westlichen Welt kenne. Was ich hier aber, denke ich mal, gleicht mit dem, womit ich aufgewachsen bin, ist das Prinzip des Uhrzeigersinns.
Ja,
Das
genau.
heißt, ich würde mal einfach einen Schritt weiter nach rechts gehen.
Perfekt, genau. Es ist tatsächlich nicht sicher immer mit dem Uhrzeigersinn, aber in
Okay.
dem Fall ist es so.
Okay. Gut. Es
Genau.
ist ein wunderbarer Einstieg in das Thema, dieses Bildnis.
Ja.
Insofern ist es auch benutzerfreundlich für uns Westler.
Ja,
Sehr schön.
genau.
Wir gehen ein Bild weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich denke, das spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Hockend an einem Brett vor einem Baum. Und auf diesem Brett scheint so etwas wie ein Topf zu sein. Und die Hände liegen im Topf. Handelt es sich um einen Beruf, um einen Töpfer oder um eine Töpferin?
Genau, also es ist ein Töpfer oder eine Töpferin, das weiß ich nicht, was es jetzt ist. Das ist ja auch traditionell, ist ja eine tibetische Darstellung, tragen auch Männer häufig lange Haare. Insofern ist es auch vollkommen wurscht, ob es ein Mann oder eine Frau ist in dem Fall. Es ist ein Töpfer, jemand, der etwas gestaltet, und dieses Glied oder dieses Bild nennt sich dann die zusammensetzenden oder gestaltenden Faktoren, oder gibt es noch andere Bezeichnungen, was das eigentlich ist, ist Handlungen kreieren. Also gestaltende oder zusammensetzende Faktoren sind Handlungen, die Karma dann kreieren letztendlich. Ne? Dann, Karma heißt ja Handlung, aber Karma ist mehr als nur die reine Handlung.
Ja.
Ne? Das werden wir auch gleich noch sehen. Aber genau das ist es. Also jemand, der etwas schafft, etwas gestaltet, etwas kreiert, eine Handlung ausführt.
Ja, und das führt dann immer zwangsläufig zu entweder gutem oder schlechtem Karma.
In der Regel, oder ja, es gibt auch ein bisschen neutrales Karma.
Ja, weil intuitiv wird es uns allen erstmal schwerfallen zu verstehen, okay, egal was ich mache,
Genau.
jede Handlung von mir treibt dieses Rad des Samsara, das Rad des Leidens an. Was kann ich, also ich darf nichts mehr tun, was bedeutet das?
Das funktioniert gar nicht, weil ich immer handle, denn Handlungen sind im Buddhismus auch geistig.
Ja.
Also allein schon in dem Moment, in dem ich was träume oder in dem ich was denke in irgendeiner Form. Und da reicht ja letztendlich, dass mir der Geruch von einem frisch gebackenen Brötchen morgens oder Kaffee oder was auch immer in die Nase weht oder mein Partner neben mir pupst und es stinkt oder so. Also, das würde schon reichen, dann kommt schon ein Gedanke. Also handeln tue ich ohnehin immer. Das Rad wird sich damit auch weiterdrehen. Also den Weg kann ich nicht gehen. Also ich kann nicht die Symptome, wenn ich es mal so sage, beseitigen. Ich muss am Ende an die Wurzel gehen und das ist die Unwissenheit. Das ist der deutlich bessere Weg, denn das würde in eine Art von Askese ausarten, die Buddha auch ganz klar gesagt hat, so funktioniert es nicht. Wir können nicht das Handeln aufgeben. Das klappt nicht. Wir können es natürlich ein Stück weit einschränken. Wir können es in Bahnen leiten. Zu einem gewissen Grad ist es möglich, aber wir können nicht aufhören zu handeln. Wir müssen also andere Wege finden und dort dann hinauszukommen. Aber das Rad wird sich weiterdrehen erstmal.
Und mit Rückbezug auf das erste Bild des Blinden, das wir uns angeschaut haben, ist es möglich, wenn wir die Erleuchtung erfahren haben und die Unwissenheit überwunden haben, auch so zu handeln, dass wir dann doch nicht mehr dieses Rad in Schwung bringen?
Also wenn wir die Unwissenheit beendet haben, dann, oder lass uns mal sagen, ich würde die Frage gern nachher beantworten, okay, weil wir zu Gliedern kommen gleich, über die wir das besser erklären können, als jetzt, wo wir sie noch nicht besprochen haben. Lass uns das nochmal aufsparen bis zum Verlangen und Greifen, bis zu diesen Gliedern, und dann erklären wir es dort nochmal
dran. Perfekt, dann lass uns weitergehen zum dritten Bild.
Gerne.
Und zwar ist das jetzt recht, ich kann es gut erkennen. Ich sehe jetzt hier einen Baum wieder, mhm, und im Baum scheint ein Tier zu hängen. Was haben wir da für ein Tier?
Das ist ein Affe. Okay. Und der Affe ist das klassische Bild im Buddhismus für das Bewusstsein. Ja, also dieser Monkey Mind.
Ja.
Wer Englisch spricht, kennt das vielleicht, diesen Begriff Monkey Mind. Das ist im Buddhismus ist jedes Bewusstsein, jeder Geist ist letztendlich erstmal Monkey Mind, weil unser Geist nicht unter unserer Kontrolle ist. Der hüpft mal dahin, der hüpft mal dorthin und der macht mal dies und macht mal jenes. Der ist nicht kontrolliert im Normalfall. Und darum nehmen wir immer gern den Affen dort als Bildnis. Der steht also für dieses Glied des Bewusstseins und das unterteilt sich, das ist ja aber nicht sichtbar, aber es unterteilt sich in zwei Aspekte. Und zwar einmal das Bewusstsein zu dem Zeitpunkt des Gliedes davor, wenn wir eine Handlung ausführen. Das ist das, wo wir, wenn wir handeln, dann sozusagen den Samen dieser Handlung reinsetzen, der Boden, in dem wir diese Pflanze oder diesen Samen der karmischen Pflanze, nenne ich es mal, übertragen, pflanzen, und dann bezieht sich dieses Glied aber auch darauf, wenn diese Handlung später ihre Auswirkung hervorbringt. Denn Karma wird ja oft als Ursache- und Wirkungsprinzip auch bezeichnet. Also diese Wirkung oder diese Auswirkung, diese karmische, die bezieht sich auch auf dieses Glied. Das heißt, eigentlich sind das zwei halbe Glieder. Das wird aber so nicht dargestellt. Also es wird immer ein Glied genommen. Aber wir sollten wissen, dass es eben nicht nur Bewusstsein ist, sondern dass dieses Bewusstsein sich hier auf zwei Zeitpunkte bezieht.
Ja,
den, wo die Handlung ausgeführt wird und dann, wenn die Handlung erfahren wird, also die Auswirkung der Handlung später erfahren wird.
Ja, ich finde grundsätzlich nochmal interessant, dass der Affe oder Monkey Mind stellvertretend für Bewusstsein an sich steht, weil intuitiv würde ich sagen, Bewusstsein oder auch so, wie es ja im Westen angeworben wird, wenn wir auch über Bewusstseinserweiterung reden und solche Sachen, da ist ja Bewusstsein immer was super Positives. Ne?
Ja.
Ich bin mir der Sache bewusst, das heißt, da, wenn wir über Bewusstsein generell sprechen, reden wir darüber, dass wir eben nicht rumspringen, wie der Affe, weil hier in der buddhistischen Tradition ist der Affe der springende Geist, immer das Bewusstsein. Das heißt, Bewusstsein an sich ist kein Zustand der Ordnung, sondern beschreibt ganz grundsätzlich das, was in uns immer vorgeht.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch ein generelles Problem eigentlich so unserer westlichen Wahrnehmung von Dingen, dass wir gerade, wenn es wissenschaftlich wird, immer alles sehr neutral betrachten.
Ja.
Was jetzt vom Praxisansatz aber hier eigentlich in dem Punkt nicht angemessen wäre. Ne? Der Geist ist verblendet, er kommt aus Unwissenheit. Das Bewusstsein kommt aus der oder wird eingefärbt durch die Unwissenheit in dem Fall. Und damit ist es nichts, was neutral ist. Es ist schon etwas, was in der Tendenz in diesem Rad steht und damit im Samsara, im Leidenskreislauf ist.
Ja. Die Kombination aus Unwissenheit, Handlungen und Bewusstsein scheint hier eine ganz konkrete kombinatorische Rolle zu haben innerhalb dieses Rad des Lebens. Könntest du das noch mal ein bisschen ausführen, inwiefern diese drei Glieder die Grundlage für das Leiden schaffen?
Genau, also diese drei Glieder sind letztendlich der Ursprung meiner Erfahrungen, meiner zukünftigen. Aus Unwissenheit handle ich. Das heißt nicht, dass ich immer aus Unwissenheit handle. Ich kann auch aus Zorn handeln oder aus Anhaftung oder aus, weil ich jemanden mag. Aber
wobei all das sind ja Auswüchse
aus der Unwissenheit. Ne? Ja. Also auch die kommen da draus. Wenn ich jetzt handle, weil ich jemanden sehe, dass diese Person leidet und aus dem Wunsch handle, dass diese Person nicht mehr leidet und dann nicht ein Funken drin ist von wegen, ah, vielleicht mag sie mich ja danach oder oh, vielleicht kriege ich eine Belohnung dafür. Mhm. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir nicht mehr aus Unwissenheit handeln. Dann würden wir aus wirklich reinem Mitgefühl handeln. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal so, wenn, weiß ich nicht, die Person, die wir toll finden, die wir verliebt sind, uns fragt, du, kannst du mir morgen mal beim Umzug helfen? Oder jemand, der uns nicht mag oder den wir nicht mögen, uns fragt, ob wir beim Umzug helfen können. Naja, dann beim einen werden wir wahrscheinlich sagen, ja, na klar, ich bin da, ich bin der Erste. Mhm. Und beim anderen wird uns bestimmt eine Ausrede einfallen, warum wir nicht oder nur kurz können. Mhm. Ja, das kommt aus Unwissenheit.
Ja.
Obwohl wir vielleicht bei beidem helfen, aber trotzdem kommt das aus Unwissenheit.
Mhm.
Und daraus kommt eben dann unsere Handlung. Und diese setzt einen Samen in unser Bewusstsein. Und das ist das, hier ist jetzt eine Handlung, ein Karma, sage ich mal, nenne ich mal jetzt einfach so, abgespeichert.
Ja.
Und das ist im Grunde der Anfang. Also Karma hat eigentlich drei Schritte. Ne? Es hat die Ursache, es gibt dann dieser Samen, der gespeichert wird, und dann die Auswirkungen dieses Karmas. Und diese drei sind eigentlich die ersten beiden davon. Ich habe die Ursache geschaffen und sie ist in meinem Bewusstsein gespeichert. Und irgendwann, Entschuldigung, ein ganzes Stück weiter runter im Rad wird sie dann die Auswirkung hervorbringen. Ja, das ist der erste Schritt. Das ist in der Regel das, was wir in einem Leben machen. Und entweder wird jetzt dieses Karma am Ende unseres Lebens aktiviert und uns in ein nächstes Leben bringen oder nicht.
Ja.
Dann kann das auch eine ganze Weile da liegen bleiben. Aber das ist erstmal das, was letztendlich wir jetzt mitnehmen in die Zukunft.
Mhm.
Diese drei. Oder das, was diese drei Glieder repräsentieren.
Okay. Also die absolute Grundlage für das, was jetzt eigentlich kommt, nämlich als nächstes, sind wir beim vierten Bild. Und hier sehen wir ein Ruderboot und mehrere Ruderer innerhalb dieses Bootes.
Genau.
Und die scheinen von einer, ich bin mir nicht sicher, ob es flussaufwärts, flussabwärts geht, aber es wird auf jeden Fall in eine Richtung geschippert. Was steckt hier in diesem Bild drin?
Genau, dieses Glied nennen wir Bezeichnung und Form.
Mhm.
Bezeichnung bezieht sich hier auf das Bewusstsein und Form auf den Körper. Dieses Glied repräsentiert, das sind im Grunde das Bewusstsein, das im Körper wohnt. Dieses Glied repräsentiert nach unserer Wiedergeburt, die ja dann später erst stattfindet, dass sich im Grunde die Person formt. Also das Bezeichnung und Form oder Körper und Geist können wir es auch nennen, ist eigentlich das, was wir im Buddhismus als Person definieren. Also wenn man einen buddhistischen Gelehrten oder einen Buddhisten fragt, was ist denn eine Person, dann würde der antworten, das ist die Ansammlung von Körper und Geist. Ja, das hatten wir bei den fünf Aggregaten mal vor einigen Folgen, ja, dass man das auch noch aufteilen kann. Man kann den Körper aufteilen natürlich. Ne? Ich habe einen Kopf, ich habe Arme, Beine, ich habe einen Rumpf, ich habe dann Blutgefäße und Organe und was auch immer, Knochen, ganz viele Sachen. Und auch das Bewusstsein kann ich aufgliedern in verschiedene Bewusstseinsebenen. Ich habe ein subtileres Bewusstsein, dort ist dieser Same eingepflanzt gewesen. Und ich habe natürlich auch ein gröberes Bewusstsein. Zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Glied jetzt zum Tragen kommt, ist das Bewusstsein aber noch relativ subtil. Es geht jetzt erstmal wirklich nur darum, dass ich in ein neues Leben eingetreten bin. Dort hat sich jetzt mein rudimentärer Körper geformt und das Bewusstsein hat sich mit diesem Körper verbunden. Ja, es ist jetzt noch nicht so, dass ich da groß was wahrnehme an diesem Punkt. Es ist einfach nur mal die Tatsache, da ist jetzt was. Ja, also sagen wir mal ein Fötus.
Mhm.
Sagen wir mal so. Ja. Der benimmt jetzt noch nicht wirklich viel wahr, aber er ist da.
Okay, also hier geht's um die Beschreibung gleichzeitig, also weil jedes Glied ja immer einen Teil dazu gibt, warum wir leiden,
ja.
Könnte man hier auch sagen, an dem Punkt, was ja dann in der Folge des innerhalb eines Lebens uns allen auch wahrscheinlich passiert ist, ist, dass wir uns mit genau dem Körper und dem Geist identifizieren.
Genau, das ist die Grundlage davon. Ne? Also ja. Das kommt da raus und das haben wir vorhin gar nicht gesagt, aber die 12 Glieder kommen in der Regel nicht in der Reihenfolge 1 bis 12 zum Tragen. Ja, also zwischen Glied 3 und 4, da passiert noch was. Das sehen wir nachher dann. Also da würde man diese Glieder eigentlich, wenn man sie der Reihe nach haben will, müsste man sie umstellen. Aber wir gehen jetzt erstmal in dieser traditionellen 1 bis 12 Darlegung, dann auch die Darlegung, denn auch die hat ja einen Sinn, ja, dass sie so dargelegt ist und sie zeigt uns auch was. Aber wenn wir das wirklich jetzt in ihrer Auswirkung sehen wollen, im karmischen Auswirkung, dann würde hier eigentlich dazwischen noch was von den späteren Gliedern vorgezogen werden.
Ja, im Bild sehe ich jetzt nochmal diesen Fluss und muss nur wieder dran denken, wie schön eigentlich es ist, dass der Fluss da auch da ist, weil wir ja diese Metapher mit dem Fluss auch hatten, wo wir gesagt haben, der Fluss ist niemals gleich.
Genau.
Wir können etwas einen Namen geben, wir können die Spree sein lassen, ohne dass die Spree jemals so ist, wie sie war.
Genau.
Und das jetzt in Kombination mit dieser Illusion des Körper und Geistes, die mir gehören,
Ja.
finde ich ein schönes Gesamtbild hier an der Stelle.
Ja, genau.
Wir gehen eins weiter. Das fünfte Bild innerhalb des Rades ist ja, hier in der Darstellung, ich weiß nicht, ob es in jeder so ist, ein großes weißes Haus.
Genau, also die Darstellungsart hat jetzt einfach was damit, dass es eine tibetische Zeichnung ist. Also das ist so die klassische tibetische Hausdarstellung, ist ein weißes Haus mit Fenstern, die schwarz umrandet sind. Das ist einfach architektonisch, architekturhistorisch so. Es
Okay,
ist ein
verstehe.
Haus und wir sehen Fenster und wir sehen Türen. Und das ist eigentlich das Wichtige, denn dieses Glied heißt die sechs Sinne. Und die sechs Sinne sind sozusagen die Türen und Fenster unseres Geistes nach draußen. Ja, also die sechs Sinne sind der Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck- und Tastsinn und auch der Denksinn. Ja, also jetzt im Grunde in diesem Moment kann das, was wir eben als Bezeichnung und Form bezeichnet haben, anfangen, etwas wahrzunehmen.
Und inwiefern ist Wahrnehmung die automatische Grundlage für Leid?
Wenn ich etwas wahrnehme, dann das stellen wir, das wird sich über die nächsten Glieder gleich erklären. Ich glaube, wir machen es lieber so, dann
Okay.
greife ich jetzt nicht vor, aber wir werden es
Okay.
gleich sehen, wir bringen das damit zurück.
Okay. Dann gehen wir eins weiter und hier haben wir ein Bild mit zwei Personen in einem, ich weiß nicht, ob das ein Wald ist, auf jeden Fall sind Bäume da. Ich sehe eine, ich meine, grün, eine grüne. Eine grüne Landschaft zu erkennen, ein Mann und eine Frau, wie ich weiß nicht, ob ich das richtig erkenne, aber so würde ich es interpretieren. Was ist das für eine Darstellung?
Ja, das könnte jetzt auch einfach ein Bett sein. Also die beiden sind nicht angezogen und haben gemeinsam eine gute Zeit.
Verstehe.
Ja, also buddhistisch ausgedrückt würde man sagen, sie umarmen sich. Was damit aber gemeint ist, ist, sie haben Sex. Das nennt sich Kontakt, dieses Glied. Ja? Und das ist genau das. Wenn ich meine sechs Sinne habe, kommt es zu Kontakt.
Okay.
Entweder sehe ich etwas oder ich höre etwas, ich rieche, schmecke etwas, ich fühle etwas oder ich denke etwas. Das heißt, ich komme in Kontakt mit irgendeinem Konzept beim Denken dann. Das ist das, was hiermit gemeint ist. Ja, das zeigt für mich auch immer noch mal so ein bisschen eigentlich die Weltnähe, die das Dharma hat, dass man eben halt hier einfach auf ein Bild, wir haben das ja schon mal gesagt, das an jedem Kloster im tibetischen Kulturkreis zumindest hängt.
Ja.
Zwei Leute hat, die miteinander schlafen gerade, obwohl Mönche zölibatär leben. Ja, aber ich meine, die meisten Buddhisten sind nun keine Mönche oder Nonnen. Ja, das ist genau das. Es kommt zu Kontakt.
Ja, und der Kontakt spiegelt ja nicht nur Kontakt an sich wieder, sondern auch eine Zusammenkunft, eine Vereinigung.
Ja,
Und
genau.
insofern ist das ja dann auch die Vereinigung mit unseren Sinnen, insofern auch wieder sind wir auf der Identifikationsebene, wie wir es eben schon mit Körper und Geist an sich hatten,
Genau,
dass wir
genau.
uns mit diesen Empfindungen, zu denen wir jetzt gleich im siebten Bild kommen, wenn ich
Genau.
das richtig verstanden habe, dass wir eine hohe Identifikation auch in diesen Sinnen finden.
Genau. Wir letztendlich,
Schmerz zum Beispiel. Aua, Schmerz ist mein Schmerz,
ja,
mein Bein
wir
tut weh.
eigentlich validieren wir unser ganzes Sein über diese Empfindung, ne? Also,
Ja, genau.
oder definieren wir das
Ja.
darüber, genau.
Und dann im siebten Bild sehen wir eine weitere Person. Es ist
Ja.
jetzt hier schwer zu erkennen, aber ich meine, einen Pfeil zu sehen.
Genau.
Wo steckt der Pfeil?
Im Auge. Ja. Diese Person hat einen Pfeil ins Auge bekommen,
Ja.
was natürlich unglaublich schmerzhaft sein muss. Das ist die Empfindung. Ja. Das ist jetzt also der Punkt, wir haben Kontakt gehabt, das kommt zu einer Empfindung und die ist entweder positiv, negativ oder sie ist uns relativ egal, sie ist neutral. Ja, das wird dargestellt durch eine Person mit einem Pfeil im Auge. Ja, wobei da immer schwer zu sagen ist, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, aber oder divers. Ja, der Buddhismus, das muss man auch sehen, hat seit 2.500 Jahren drei Geschlechter. Das ist jetzt nicht nur, weil wir das jetzt hier anerkannt haben vor einem Jahr oder so, das gibt es im Buddhismus schon immer. Mehr als zwei Geschlechter. Also wir wissen letztendlich nicht, was es ist, aber es ist eine Person, die eben gerade eine Empfindung macht und in dem Fall eine sehr negative.
Kann man so sagen, ja.
Ja, aber es muss jetzt nicht zwingend eine negative sein. Ja. Also es ist symbolisch, es kann auch eine positive sein. Ja, auch wenn natürlich der Pfeil im Auge sicherlich nicht positiv
ist. Weißt du einen bestimmten Grund, warum es ausgerechnet ins Auge gelandet ist?
Ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass natürlich wir sehr visuelle Wesen sind, dass wir das meiste ja visuell erstmal wahrnehmen. Ja. Ich denke, dass es damit zu tun hat. Das ist halt doch alles sehr offensichtlich. Ne? Also die Darstellung hier ist schon so, man könnte es plakativ nennen eigentlich schon, aber im positiven Sinne. Also sie stößt uns eigentlich mit der Nase drauf auf das, was passiert. Daher würde ich sagen, für mich macht Sinn, wir als visuelle Wesen, also wenn man das jetzt für Hunde gemalt hätte, hätte der wahrscheinlich eher was auf die Nase gekriegt. Aber das würde ich jetzt sagen, für mich macht das Sinn so.
Wenn diese Wahrnehmung, diese Empfindung von sinnlichen Eindrücken zu Leid führt, heißt das, wenn ich als Buddha mich noch auf der weltlichen Ebene befinde, dass ich Empfindungen aufgebe?
Nein, Empfindungen hat man. Also auch ein Buddha hat natürlich Empfindungen in irgendeiner Form, aber sie führen eben nicht zu Leid. Ne? Das ist ein Buddha, seine grundsätzliche Geisteshaltung ist Glückseligkeit oder Frieden. Also er wird immer in Frieden verweilen, ganz egal, ob ihm jetzt was auf den Fuß fällt oder nicht.
Also ähnlich wie bei dem zweiten Bild, wo es um Handlung ging, sind wir jetzt auch beim siebten Bild bei der Empfindung bei einem Aspekt innerhalb des Rades, der nicht zu Leid führt, sobald wir nicht mehr blind sind wie im ersten Bild.
Genau. Ja, also zum Kontakt wird es immer kommen. Solange wir einen weltlichen Körper annehmen, ob nun gewollt oder ungewollt, und dann kommt es auch zur Empfindung. Die Frage ist natürlich nur, was liegt da drunter? Die Ebene da drunter, das ist immer das Wichtige, das, was wir nicht sehen, was wir eben auch in der Forschung hier, in unserer westlichen Forschung eben nicht wahrnehmen können, das ist das, was im Buddhismus eigentlich erst interessant wird. Oder wo es dann interessant wird.
Zeigt wieder so diese große Wichtigkeit darüber, dieses Unwissen aufzulösen. Ne? Also wie viel absolut da drin steckt. Also es geht hier gar nicht darum, diese Weltlichkeit zu verteufeln, sondern überhaupt es geht darum, wie gehe ich mit dieser Weltlichkeit um.
Ja, genau. Genau.
Lass uns eins weitergehen. Wir sind jetzt schon beim achten Bild von 12. Und hier sehen wir wieder zwei Personen vor einem Haus. Ich kann jetzt nicht ganz erkennen, was hier passiert. Kannst du es kurz beschreiben?
Ja, also in dem Fall bekommt dort jemand, der sitzt, von einem Diener oder einer Dienerin wahrscheinlich Tee oder sowas eingegossen. Also es ist einfach jemand, der sich gerade gut gehen lässt. Mhm. Ja, und das steht für das Verlangen, für das Glied des Verlangens, was eine ganz große Rolle spielt nachher, dann, wenn es darum geht, Karma, was in unserem Geistesstrom abgespeichert ist, zu aktivieren für unsere nächste Wiedergeburt. Und das ist das, was hier passiert. Ne? Also verlangen wir. Verlangen nach Positivem, nach einer guten Erfahrung oder danach eine negative Erfahrung abzustellen oder nicht machen zu müssen.
Ja.
Das muss ja nicht sein, dass ich die gerade habe. Es kann auch sein, dass ich sie antizipiere. Und darum geht es letztendlich hier. Dieses Verlangen bezieht sich darauf und geht dann direkt eigentlich schon ins nächste Glied über, denn sie aktiviert in dem Fall das nächste Glied.
Bevor wir zu diesem nächsten Glied kommen, vielleicht noch kurz anzumerken, wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge zu den edlen Wahrheiten diese Metapher des Durstes, des Lebensdurstes, deswegen auch passend, dass hier ein Getränk anscheinend eingegossen wird.
Genau.
Und du hattest ja auch damals, glaube ich, gesagt, dass es da sozusagen dieses Gleichnis gibt mit dem Meerwasser, was man trinkt.
Ja, Salzwasser.
Salzwasser, ja. Was ja einen nur noch durstiger macht. Also dieses Paradox steckt ja dann auch innerhalb dieses Gliedes wahrscheinlich. Und dann, vor allem natürlich wieder in Kombination mit der Unwissenheit des ersten Bildes.
Genau.
Weil ich darf ja trotzdem noch meinen Tee trinken.
Klar, ich kann meinen Tee trinken. Das ist nicht das Problem.
Gut, dann sind wir jetzt beim neunten Bild. Du hast gesagt, die stehen ja alle in großer Abhängigkeit zueinander.
Genau.
Steht vor allem in Abhängigkeit zum siebten Bild, zum achten Bild, was wir gerade hatten, mit dem Lebensdurst. Hier sehen wir eine Person, die vor einem Baum steht und anscheinend hier Früchte vom Baum pflückt.
Genau. Sie greift nach Früchten und dieses Glied bezieht sich genau auf diese Handlung, also das Greifen. Ja, Verlangen und Greifen aktivieren bei unserem Sterbeprozess einen karmischen Samen, der uns dann in unser nächstes Leben führt. Und das ist genau der Grund, warum wir als Buddha nicht mehr Wiedergeburt nehmen müssen.
Ja.
Aufgrund unseres Karmas. Denn wir handeln natürlich. Aber da die Unwissenheit zerstört ist und die Unwissenheit Verlangen und Greifen hervorbringt, gibt es diese beiden Glieder nicht mehr. Mhm. Folglich gibt es nichts mehr, was uns in eine Wiedergeburt werfen kann. Wir können bewusst uns entscheiden, in eine zu gehen, aber wir können nicht mehr geworfen werden. Werfen ist ja ein passiver Vorgang. Mhm. Ja, also ich kann das jetzt für mich, ist Werfen gar nicht mal einen Ball werfen, sondern als Kampfsportler ist das für mich geworfen werden. Mhm. Ja, wie wenn man das vielleicht aus dem Judo kennt oder meinem Sport aus dem Jiu-Jitsu. Da bist du ausgeliefert. In dem Moment, in dem du geworfen wirst, musst du dann auch verlassen. Mhm. Dich können, dass dein Partner stehen bleibt und nicht umfällt oder so, ja. Sonst tut's weh. Und genauso ist es hier auch, dass es unkontrolliert. Wir werden geworfen. Wir werfen uns nicht selber, sondern wir werden geworfen. Und wenn Verlangen und Greifen weg sind, weil sie eben aus der Unwissenheit kommen, so wenn wir die beendet haben, dann sind die beiden auch weg, dann haben wir eben diesen Kreislauf letztendlich durchbrochen. Dann müssen wir nicht mehr in eine neue Wiedergeburt geworfen werden. Ja. Dann können wir uns selbst entscheiden, wo wir hingehen.
Ja. Ein kleiner Aspekt noch zum Greifen, was im Greifen auch immer steckt, ist ja auch ein Festhalten. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt nach diesem Lebensdurst etwas zu suchen, was diesen Durst stillt, sondern es geht auch darum, das, was den Durst potenziell stillen kann, auch daran festzuhalten und daran zu verweilen. Und das ist ja wieder das Negieren der Unbeständigkeit, ne, genau. Die ja einfach inhärent ist im Leben und innerhalb des Samsaras sowieso.
Ja,
richtig. Wir hatten gerade schon ein Bildnis mit zwei Personen, die sich sexuell vereinigen.
Ja.
Haben wir das jetzt schon wieder? Ich sehe hinten sowas wie ein Bett.
Genau, das ist, also da gibt es, das wird wahrscheinlich hier nur eine Person sein in dem Bild. Also ich. In der Regel ist hier jemand, der schwanger ist, oft dargestellt, ja. Ja, was dann sich auf das Werden bezieht. Mhm. So nennt sich das Werden. Das ist also, wenn wir durch Verlangen und Greifen einen Samen aktiviert haben, dann ist Werden im Grunde dieser Prozess, der uns dann wirklich in die neue Wiedergeburt bringt. Wir sind dann noch nicht zwingend da, also wir sind dann noch nicht empfangen worden in diesem neuen Leben, denn wiedergeboren werden, heißt im Buddhismus nicht, ich komme raus aus dem Mutterleib, sondern ich trete ein in den Mutterleib, also die Empfängnis. Mhm. Darum geht es hier letztendlich. Ja, also dieses aktivierte Karma wird jetzt zum Tragen kommen.
Okay. Und inwiefern ist, ab dem Punkt der Existenz hier innerhalb dieses Rades, jetzt hier bei diesem 10. Bild, inwiefern kann das vielleicht schon die intensivste Form des Begehrens und Verhaftens sein symbolisieren? Also inwiefern steckt das vielleicht da drin? Weil wir hatten ja jetzt die ganze Zeit den Lebensdurst und das Greifen und das Festhalten. Inwiefern ist der Embryo, sage ich jetzt mal, im Mutterleib schon selbst dafür verantwortlich, dass er leidet?
Das ist halt immer eine sehr interessante Frage. Ne? Und wir müssen natürlich unterscheiden, sobald sich dieses Ich gebildet hat, dann erfahren wir Sachen, die nicht schön sind, für die wir vielleicht auch gar nichts können.
Ja.
Also wir, das Ich, können da gar nichts für. Aber da wir ja ein Bewusstseinskontinuum eigentlich sind, haben wir natürlich in einem anderen Leben das angesammelt, diese Dinge. Also es ist so ein Spagat eigentlich, den wir hier machen müssen, gedanklich, dass wir sagen können, natürlich kann ich jetzt, wenn ich meinetwegen gesund lebe und ich kriege Krebs oder ich kriege, weiß ja auch immer, für eine Krankheit, ich kriege Covid jetzt und leide da drunter und mein potenziell ist Covid lebensgefährlich, dann muss das nicht sein, weil ich meine ganzen Sicherheitsmaßnahmen außer Acht gelassen habe. Ich bin vielleicht doppelt geimpft oder dreifach geimpft und bin mit Maske überall rumgelaufen und aus irgendeinem Grund habe ich aber doch mal was eingeatmet und habe es dann bekommen, das kann passieren. Da muss ich natürlich sagen, ich als Person bin da jetzt nicht für verantwortlich, aber ich als vergangene Person habe die Ursachen dafür geschaffen. Genau. Ja, also da muss man natürlich schon sehen. Also als Buddhist sich hinzustellen und zu sagen, das ist alles so unfair, das funktioniert eigentlich nicht. Ja, dann haben wir nicht akzeptiert, dass wir aus einem anderen Leben kommen und aus einem Leben davor. Ja, Natürlich können wir Sachen unfair finden, das ist alles okay, aber wenn wir anfangen, darüber zu jammern, dann sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen und uns überlegen, wie funktioniert Karma eigentlich. Und dann funktioniert es eigentlich.
Und ich meine, selbst ganz praktisch, selbst wenn ich nicht mal an Karma und Wiedergeburt glauben mag, denke ich, haben wir alle die Erfahrung gemacht, dass sich als Opfer darzustellen, auch wenn ich vielleicht objektiv zumindest aus weltlicher Sicht ein Opfer bin, wird uns nicht aus dem Leiden rausholen.
Das ist die andere Sache, genau. Also helfen wird uns sowieso nicht.
Okay. Wir haben noch zwei Bilder. Ich nehme an, diese zwei Bilder stehen auch nochmal in großer Beziehung zueinander. Wir haben hier einmal das Abbild der Geburt.
Genau.
Und dann das Abbild des Todes, wo ein Verstorbener begraben wird.
Genau.
Inwiefern, und vielleicht auch kannst du den Grund gleich dazu nennen, inwiefern können diese beiden Bilder den Abschluss dieses Kreislaufes.
Genau, also die Wiedergeburt, das ist hier im Grunde, also dieses Glied der Wiedergeburt, das ist die Frau dort auf dem Bett, die das Kind zur Welt bringt. Mhm. Das ist die letztendlich die, wir könnten sagen, so der Anfang des Abschlusses dieses karmischen Prozesses. Mhm. Ja, also das Karma, das ich ganz am Anfang angesammelt habe, dieser karmische Same, der kommt jetzt zur Reife. Ich komme jetzt in mein neues Leben. Mhm. Aber dieses Leben ist ja nicht zu Ende. Das Leben geht noch eine Weile. Und dann kommt das nächste Glied, nämlich das nennen wir Altern und Tod. Das dargestellt ist hier eine Person, die ein weißes Paket auf ihrem Rücken trägt. Das ist ein Leichenträger, der trägt also auf diesem weißen Paket ist ein Verstorbener zusammengeschnürt, der dort jetzt zu einem Friedhof getragen wird oder einem Leichenacker getragen wird. Und das ist dann das endgültige Ende. Jetzt ist dieses Karma tatsächlich aufgebraucht. Was ich ganz am Anfang geschaffen habe, ist jetzt vorbei.
Was heißt ganz am Anfang? Am Anfang meines Lebens?
Am Anfang meines Rades hier in dem Fall. Also nicht in diesem Leben. Mhm. Dieses Rad erstreckt sich über mindestens zwei Leben.
Ah, okay.
Wobei dazwischen ganz viele Leben liegen können.
Das ist natürlich wichtig jetzt zu sagen. Das heißt, dieses Rad und vor allem jetzt dieser äußere Teil, diese zwölf Glieder des abhängigen Entstehens, beziehen sich nicht auf ein Leben.
Nein. Genau, sie beziehen sich immer auf mindestens zwei oder drei Leben.
Das Spannende daran ist ja, dass die Lebensbereiche an sich, also das, was wir metaphysisch, oder nicht metaphysisch, sondern physisch Leben bezeichnen würden, ja wirklich nur innerhalb dieser zwei letzten Abschnitte liegt. Ja. Also wir haben Geburt und Tod für ein Leben, aber wenn du sagst, dieses Rad bezieht sich auf mindestens zwei
Leben, genau.
Inwiefern kann ich dann hier überhaupt eine Reihenfolge dieser Aspekte mir klar machen. Also, weil wir haben gesagt, wir fangen jetzt an mit der Unwissenheit innerhalb des Rades, aber das ist ja keine zeitliche Abfolge, sondern hier geht es ja um die Grundlage für das Leiden und alle diese Aspekte, die wir genannt haben, werden ja immer wieder zurückgeführt auf Unwissenheit.
Ja.
Ja, deswegen hat es ja diese Grundlage dargestellt. Inwiefern sind jetzt aber bestimmte Aspekte innerhalb dieses Rades voneinander abhängig, beziehungsweise inwiefern gibt es hier eine bestimmte Reihenfolge oder eine Hierarchie oder sonstige Auf- und Abstufungen?
Genau, also wenn wir uns das Rad so angucken, wie es jetzt ist, diese zwölf Glieder, dann hilft uns das sicherlich zu verstehen, dass letztendlich alles bedingt ist, ne? Dass alles voneinander abhängig ist. Wenn wir aber wirklich sehen wollen, wie so ein karmischer Prozess abläuft, und es geht hier um das sogenannte werfende Karma, also es gibt zwei Arten von Karma, wenn wir das so unterteilen wollen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu unterteilen, aber es ist einmal ein sogenanntes werfendes und ein vollendendes Karma. Werfendes Karma ist das, was eine Wiedergeburt hervorbringt und vollendendes Karma ist das, was ich während dieser Wiedergeburt dann alles so erfahre. Mhm. Das sind dann andere Handlungen. Mhm. Ja, also wenn ich eine Handlung ausführe, dann kann die sowohl mich in eine Wiedergeburt bringen, als auch eine Erfahrung in der Wiedergeburt sein. Und was sie dann wird, entscheidet sich letztendlich daran, wird sie zum Todeszeitpunkt aktiviert für das nächste Leben oder wird sie vielleicht erst in dem Leben aktiviert. Ja, das heißt, es ist von vornherein gar nicht festgesetzt, wie das jetzt wird. Ja, daher ist Karma eben kein Schicksal. Ne? Das gibt da immer diesen, also Karma ist immer so ein Stück weit beweglich. Mhm. Ja, das gibt da ganz, ganz viele Abhandlungen. Das ist ein Riesenthema, aber so ganz vereinfacht runtergebrochen kann man das vielleicht so sehen. In diesem Rad geht es um werfendes Karma. Also Karma, das mich in eine Wiedergeburt bringt.
Genau.
Ob es wirklich, was ich jetzt gerade ausführe, werfendes Karma ist, das weiß ich erst am Todeszeitpunkt, wenn es dann aktiviert wird.
Mhm.
Ja, oder wenn es dann in einem Leben heranreift, dann ist es halt nicht werfen das Karma. Also um das mal bildlich zu machen, wir haben ja gesehen, dass die Wiedergeburt als Tier, also ich nehme jetzt einen Hund, eine niedere Wiedergeburt, also eine leidvolle Wiedergeburt ist. Das heißt, wenn ich in meinem nächsten Leben als Hund wiedergeboren werde, dann habe ich ein schwarzes werfendes Karma, ein negatives werfendes Karma. Wenn ich aber als Hund im Westen zum Beispiel jetzt in Deutschland wiedergeboren werde und ich bin bei Oma Müller, sage ich mal, die mich als Welpen kauft und mich verhätschelt wie ihr Enkelkind, dann ist mein vollendendes Karma wahrscheinlich deutlich besser als das, das viele Menschen haben, die ja eigentlich als höhere Wiedergeburt gelten. Ja, also das kann durchaus stark auseinandergehen. Ich kann aber eben auch als Mensch wiedergeboren werden, was als positives Karma auszulegen ist, im werfenden Karma hier, aber in großer Armut sein oder gefoltert werden oder was auch immer, dann wäre mein vollendendes Karma eben nicht so gut. Ja, also das erstmal dazu, ja, nur dass jetzt klar ist, worüber wir jetzt eigentlich sprechen.
Kurze Zwischenfrage, ja. Im vollendenden Karma, da hast du gesagt, da kommt es auf die Erfahrung an. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass ich für bestimmte Erfahrungen auch selbst verantwortlich bin. Ne? Und du hast ja gesagt, das werfende Karma, also wir hatten ja vorhin über Werfen, Kampfsportarten geredet, genau. Da geht es ja immer um diese Passivität, dass ich eigentlich gar nichts machen kann, großartig. Außer im Sinne des Karmas, was ich eher im Leben davor angesammelt hatte. Und innerhalb des vollendeten Karmas ist es ja schon so, dass ich innerhalb dieses einen Lebens etwas für ein positives Karma anrichten kann.
Oder ausrichten kann. Genau, aber letztendlich, also das vollendende Karma ist ja auch schon geschaffen worden. Ne? Das wird jetzt ja nur aufgebraucht in dem Leben, genau wie das werfende Karma. Ja. Damit kann natürlich eine Erfahrung, die ich jetzt mache, die ja ein vollendendes Karma wäre, kann natürlich mich dazu bringen, dass ich dann was Negatives mache. Also wenn ich jetzt die Erfahrung habe, da kommt jemand und rempelt mich an auf der Straße, dann ist das die Vollendung eines karmischen Prozesses. Aha. Wenn ich mich jetzt umdrehe und dem einer runterhaue oder den beleidige, habe ich gerade den nächsten in Gang gesetzt.
Ja.
Ja, und genauso ist es ja auch, wenn ich jetzt das als Löwe wiedergeboren werde, meinetwegen, das ist ein werfendes Karma. Und wenn ich dann jetzt anfange, auf Antilopenjagd zu gehen und die reiße, dann habe ich wieder das neue Karma geschaffen. Also da ist immer so ein Zusammenhang.
Kontinuität zwischen den beiden Arten.
Also wir können das vielleicht auch mit einfach in der Physik mal gucken, mit dem Trägheitsgesetz, ein Rad, das sich dreht, das dreht sich nur erstmal. Ne? Und genauso ist es ja auch, also dieses Rad hält sich schon selbst am Laufen.
Ja.
So ein Stück weit. Ich gebe dem natürlich immer wieder Schwung, aber es dreht sich halt, also das entwickelt eine Dynamik, eine Eigendynamik letztendlich. Genau, aber wir wollten mal schauen, wie so ein Prozess jetzt abläuft. Wir fangen an mit der Unwissenheit oben. Also die ersten 2,5 Glieder sind so, wie wir sie vorhin erzählt haben. Wir aufgrund von Unwissenheit handeln wir, das ist das zweite Glied, und es setzt sich ein Bewusstseinssame oder ein karmischer Same in unser Bewusstsein. So, zum Zeitpunkt unseres Todes, in diesem Leben, in dem wir das geschaffen haben, oder in einem späteren Leben, wird dieser Same jetzt aktiviert. Und er wird aktiviert durch Verlangen, das war das mit dem Mann, der dort oder Frau oder wer auch immer, der dort Tee eingegossen bekommt. Ja, Verlangen, das aktiviert dann das Greifen und das Greifen wiederum aktiviert diesen Samen im Prozess des Werdens. Diese drei Glieder, Verlangen, Greifen und Werden, bringen jetzt diesen Samen letztendlich zur Reife. Und dann werde ich wiedergeboren. Das ist dann das Glied der Wiedergeburt, also die Dame dort, die gerade ein Kind zur Welt bringt. Und dort tritt dann mein Bewusstsein ein. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass dieses Bewusstseinsglied mit dem Affen, dass das zweigeteilt ist. Das ist jetzt der zweite Teil, das Bewusstsein zum Zeitpunkt der Auswirkung. Mhm. Das tritt dort ein und verbindet sich dann mit dem rudimentären Körper, der ja aus den Elementen des Vaters und der Mutter besteht. Mhm. Also Blut und Sperma wird immer in den Schriften gesagt. Wir würden jetzt modern auf biologisch natürlich sagen, Eizelle und Sperma. Dort tritt es ein. Und jetzt haben wir das Glied der Bezeichnung und Form. Das sind die Ruderer dort. Mhm. Dann bilden sich dort, wenn sich diese Mischung aus diesen drei Aspekten weiterentwickelt, bilden sich die sechs Sinne, das Glied mit dem Haus. Mhm. Und auf ihrer Grundlage kommt es dann zum Kontakt mit Sinnesobjekten, das sind die beiden Liebenden,
letztendlich zur Empfindung.
Zu Empfindungen. Ja. Und aufgrund von Empfindungen schaffe ich wiederum neue Handlungen. Das heißt, am Glied der Empfindung würde jetzt ein neues Rad beginnen. Denn wenn ich eine Empfindung mache, also eine Erfahrung mache, handle ich darauf.
Ja.
Ja, ich bekomme den Pfeil ins Auge, also ich erfahre etwas Negatives und ich werde versuchen, etwas dagegen zu tun. Ich werde etwas gegen eine Person tun, vielleicht, ja, oder ich werde wütend werden und darauf handeln oder was auch immer. Oder ich erfahre etwas Positives und handle dann darauf, dass ich versuche, also diese Quelle dieses Positiven zu bekommen in irgendeiner Form oder was auch immer. Da sind ganz viele Möglichkeiten. Also hier bei dem Mann mit dem Pfeil im Auge oder der Person mit dem Pfeil im Auge beginne ich jetzt ein neues Rad zu drehen. Mein altes ist aber noch gar nicht fertig. Mhm. Denn nach dem, also das ist jetzt so Verlangen, Entschuldigung, Empfindung, jetzt schaffe ich eine neue Handlung aufgrund von Unwissenheit, zusammensetzenden Faktoren und so weiter. Aber mein Leben läuft ja noch und dieses Leben kommt zum Ende dann im allerletzten Glied, Alter und Tod. Jetzt geht das zu Ende. Das heißt, was wir daraus sehen, ist eigentlich, dass aus der Unwissenheit ich eine Handlung begehe, einen karmischen Samen setze, ich wiedergeboren werde und meine Handlungen eingefärbt sind eigentlich ja noch ein Stück weit durch, aus dem, wer ich bin.
Mhm.
Ja, also ich in eine Position gebracht werde, dass ich wiederum neue Handlungen begehen werde, aufgrund der Wiedergeburt, die ich genommen habe. Mhm. Ja, ein Löwe, wie wir eben gesagt haben, begeht ja andere Handlungen als ein Mensch und ein Deva begeht andere Handlungen als ein Preter und so weiter. Mhm. Ja, also da gibt's, das hängt ja alles ein bisschen davon ab, wer wir sind, wo wir wiedergeboren werden. Also wir würden es jetzt auf soziologisch Habitus zum Beispiel auch nennen. Der spielt da ja auch eine Rolle. Also das ist alles dort mit drin letztendlich. So beeinflusst also ein früheres Leben mein jetziges Leben. Mhm. Mein jetziges Leben geht dann zu Ende. Aber das, was ich in diesem Leben geschaffen habe, das bleibt als karmischer Same in meinem Bewusstsein und kann wiederum neue Leben hervorbringen oder Erfahrungen im Leben. Ja, und darum geht das über mindestens zwei Leben, dieses Rad.
Ja.
Also ein Leben, in dem ich die Ursache ansammle und am Ende desselben Lebens dann diese Ursache aktiviere.
Ja.
Und dann das zweite Leben, wo sich dann alles zum Ende fügt, ja, letztendlich.
Ja.
Oder über drei Leben, sodass ich also in einem Leben nur die karmische Ursache schaffe. Dann kommen beliebig viele Leben dazwischen. Mhm. Und am Ende eines späteren Lebens aktiviere ich dann dieses Karma.
Mhm.
Und dann wiederum kommt das Ganze im nächsten Leben zu Ende.
Das bedeutet, eine Runde im Karussell des Lebens, genau, sage ich jetzt mal, kann mehrere Leben umfassen.
Genau.
Andersrum nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt innerhalb eines Lebens ein paar Runden drehen kann.
Nein, genau. Ich erfahre in der Regel Karma, das ich in diesem Leben schaffe, immer erst in einem späteren Leben. Also dass ich Karma schaffe, was in diesem Leben reift,
ist sehr unwahrscheinlich. Genau, das ist auch der Unterschied zu dem westlichen Verständnis, was wir von Karma haben. Weil wie oft hört man heute auch Jugendliche sagen, wenn ich vor einer Stunde irgendwas Schlechtes jemandem angetan habe,
Instant Karma.
Karma. Ne? Ja. Also das ist halt genau der Unterschied zu dem, was eigentlich bedeutet.
Ich erinnere mich, bei mir in der Familie haben wir sowohl Buddhisten als auch Christen. Ne? Und also auf der christlichen Seite als Kind hat man oft gehört, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, und ich glaube, dieses Instant Karma oder Karma ist einfach die moderne Ausdrucksform von dem, was man eben vor 30, 35 Jahren dazu gesagt hat.
Ja.
Letztendlich ist es das. Also es kommt nicht in einem Leben.
Okay, aber ist trotzdem das Konzept von Instant Karma, also dass mir etwas Schlechtes passiert in diesem Leben, weil ich auch was Schlechtes getan habe in diesem Leben, ist ja trotzdem schon auch entsprechend der buddhistischen Lehre im Sinne von rechtes Handeln, ne, rechter Lebenserwerb und so weiter und so fort, dass das alles eine Verbindung hat, dass nichts zufällig passiert, dass alles in Abhängigkeit steht.
Es ist in Abhängigkeit, genau, nur die Verbindung natürlich zwischen der Auswirkung jetzt, die ich jetzt in diesem Leben erreiche, weil ich vor einer Stunde mich über einen ausgelacht habe und mich jetzt auf die Nase lege, sage ich mal, da ist keine wirkliche Verbindung da. Ne? Also die einzige Verbindung ist, dass es im selben Leben alles passiert und das von mir ausgeführt wird oder von mir erfahren wird, aber die direkte Verbindung zwischen den beiden also zwischen der Handlung und der Auswirkung, die ist nicht da. Mhm. Also ich schaffe eine Ursache für eine spätere Auswirkung und ich erfahre die Auswirkung einer früheren Handlung, aber das ist eine Handlung, die deutlich weiter zurückliegt. Ne? Genau.
Ich habe ein kleines Déjà-vu. Ja. Wir hatten in Folge 2 und 3 damals die erste und die zweite edle Wahrheit uns angeschaut Und wir hatten dann so ein bisschen das Gefühl, oh, okay, also wir leiden und da ist ganz schön schwer, da den Weg rauszufinden. Ja. Was müssen wir machen? Und hatten dann in Folge 4, denn die dritte und vierte edle Wahrheit.
Ja.
Wir haben jetzt uns das Rad des Lebens angeschaut, wo es ja eigentlich konsequent darum geht, nochmal zu schauen, wie ist es jetzt mit dem Leiden, wie kann es entstehen und warum machen wir das so oft durch?
Ja.
Und diese Blindheit, die wir jetzt am Anfang bei diesen 12 Gliedern gesehen haben, wieso diese Blindheit immer wieder entsteht, über mehrere Leben entstehen kann oder in meinem Leben einfach entsteht. Wieso habe ich diese Illusion? Was sind die Ursprünge und die Gründe dafür? Das haben wir jetzt innerhalb dieses Rades, würde ich sagen, geklärt oder versucht zu klären. Und jetzt stehen wir natürlich wieder vor der Frage, wie komme ich denn da jetzt raus? Klar, wir haben es angedeutet, weil wir gesehen haben, was sind die Gründe und an die Gründe müssen wir natürlich ran.
Ja.
Aber konkret sehe ich jetzt innerhalb des Rades wieder erstmal keinen Plan, um da rauszukommen. Jetzt ist aber auch wichtig, vielleicht zu sagen, dass das Bildnis, das Rad des Lebens, nicht nur das Rad selbst beinhaltet, sondern wenn ihr jetzt gerade an euren Handys reingezoomt habt, um zu schauen, worüber wir jetzt hier die ganze Zeit labern, dann bitte ich euch nochmal ein bisschen rauszuzoomen, denn wir sehen, da geht noch viel mehr vor sich als nur das, was innerhalb des Rades passiert.
Genau.
Und ich würde sagen, dass es sich da nochmal lohnt, in einer weiteren Folge am nächsten Freitag
auf jeden
Fall noch genauer darauf einzugehen und dann auch nochmal zu schauen, was gibt es denn für konkrete Wege, jetzt aus diesem Kreislauf rauszukommen.
Genau, das ist genau das. Und das bezieht sich letztendlich, angedeutet ist das ja ganz oben rechts.
Ja.
Also außerhalb des Rades, ganz oben in der Ecke, auf den Wolken steht Buddha und zeigt aus dem Rad hinaus. Ja, und auf der linken Seite sehen wir einen Buddha, der ist rot, in dem Fall in einem Palast sitzen. Das ist ein reines Land, Sukhavati oder Devachen auf Tibetisch. Das ist das reine Land von Buddha Amitabha. Das steht hier symbolisch für die Befreiung. Letztendlich. Wir können da auch diesen Weg sehen, der dort Regenbogenfarben hochgeht, wo Menschen sich dort hochbewegen. Und das ist letztendlich die Andeutung der vierten Wahrheit. Wie kommen wir da eigentlich raus? Wir wissen jetzt im Rat, dass wenn wir die Unwissenheit beenden, dass der Rest dann auch sich auflöst. Aber wie genau das ist hier nur angedeutet und würde den Rahmen, wie du jetzt auch ja schon gesagt hast, auch definitiv jetzt sprengen. Das müssen wir uns dann nächste Woche nochmal genauer angucken. Die drei höheren Schulungen und alles, was damit einhergeht.
Wunderbar, dann freue ich mich schon auf nächsten Freitag und hoffe, dass wir wieder viele Zuhörer für uns gewinnen können. Vielen Dank.
Tschüss.